Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das anspruchsvolle Journal für Politik. Das solltet ihr jetzt eigentlich hören sollen in unserem Jingle für das ABS-Magazin, das Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales. Heute hier mal wieder aus Radio X mit Etta und Andi. Hallo Andi.
Hallöchen, wie geht es euch da draußen?
Ja, hier haben wir gerade noch ein Problem mit dem Computer, aber das lösen wir jetzt mal so nebenher und erzählen euch vielleicht schon mal, was wir hier so vorhaben, denn wir haben eine Menge vor heute in der Sendung. Wir waren draußen bei verschiedenen Veranstaltungen, vor allem gestern, und haben da was für euch aufgenommen, verschiedene Interviews geführt. Wo warst du denn gestern, Andi, zum Beispiel?
Ich war gestern in der Tat auf zwei Protestveranstaltungen. Das eine hat sich abgespielt vor dem Sozialdezernat in der Nähe von der Paulskirche. Da ging es darum, dass dort Stellen abgebaut werden sollten innerhalb des sozialen Bereiches, wo dort ja am Anfang des Jahres oder auch am Ende letzten Jahres, besser gesagt das ganze letzte Jahr eigentlich, Geflüchtete hierher kamen nach Frankfurt und dort ganz viele Stellen aufgebaut worden sind, von der einerseits natürlich von der Stadt, aber auch ganz viele Initiativen und Sozialinitiativen haben dort Einrichtungen erstellt und haben dort auch ganz viele Menschen eingestellt, die jetzt allerdings jetzt mit der Zeit alle gekündigt werden sollen. Da gab es eine kleine Protestkundgebung vor dem Sozialdezernat und die war um 15 Uhr gestern. Da habe ich mich eingefunden und habe ein paar Redebeiträge dort aufgenommen. Die werden wir heute hier einfach abspielen.
Und wenn der Rechner dann funktionieren wird,
das kriegen wir noch hin. Ich habe es gerade gecheckt, das müsste jetzt eigentlich funktionieren.
Okay. Und du warst noch bei einer anderen Veranstaltung auch noch gestern?
Genau, da gab es gestern noch vor der AWG-Zentrale in der Niederstraße 107 Nähe des Hauptbahnhofs um 17 Uhr eine Protestkundgebung zum Thema Mietenerhöhung und Mietenstopp in dem Fall. Und zwar gibt es in Ginnheim eine Siedlung, die gerade aktuell akut bedroht ist von Mietpreiserhöhungen von der ABG Holding. Diese Siedlung wird von dieser ABG Holding betrieben und diese Siedlung fällt jetzt aus der Bindung. Und ja, im Endeffekt war es so, dass dort die MieterInnen einen Brief bekommen haben von der ABG Holding, dass dort diese Siedlungen jetzt aus der Bindung fallen, aber sich für sie nichts ändern würde. Allerdings haben sie dann eine Woche später dann eine Mietpreiserhöhung bekommen in Postfach sozusagen.
Na, über die Details hören wir dann gleich noch mehr, was da an Kritik geäußert wird und was da alles passiert wird. Und das dritte Thema, da berichte ich über eine Veranstaltung, die gestern im Klapperfeld lief, also in diesem, kann man vielleicht sagen, Kulturzentrum, was in der Nähe von der Konstabler Wache ist. Da hat die Antifa Kritik und Klassenkampf, die AKK, eine Veranstaltungsreihe, die immer dienstags läuft, ich glaube einmal im Monat, zum Thema Klasse, Macht, Kampf. Und dann war gestern eine Veranstaltung von Thorsten Bevernitz, der da gesprochen hat über den Begriff der Klasse und wie die so in sich einheitlich ist oder auch verschieden ist und wie sie sich unterscheidet von anderen Klassen und was es damit so auf sich hat. Und da hören wir einerseits ein Interview mit jemandem von der Antifa-Kritik und Klassenkampf, die das organisiert hat, und andererseits hören wir auch noch mal rein in den Vortrag, den der Thorsten Bevernitz da gehalten hat.
Ja, und jetzt versuchen wir es einfach nochmal mit der Technik. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es funktioniert, denn ich habe hier nochmal im Hintergrund den Technik-Check gemacht und wir hatten im Hintergrund natürlich auch unsere beliebte Technikfee, die gerade hier im Studio sitzt. Hallo Technikfee. Er winkt gerade nicht, er ist sehr beschäftigt, aber das macht nichts zur Sache. Wir versuchen es einfach nochmal.
ABS-Magazin. ABS-Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Das ABS-Magazin ist übrigens jeden Mittwoch um 16 Uhr hier auf Radio X zu hören.
Oder immer auf der Homepage im Archiv.
Genau, und Radio X ist übrigens auch hier auf 91.8. Und ja, wir fangen jetzt auch schon einfach mal mit dem ersten Beitrag an. Da gab es, wie gesagt, gestern um 15 Uhr vor dem Sozialdezernat in der Berliner Straße 33 bis 35 in Frankfurt eine Protestaktion. Hier ging es darum, dass Hilfsangebote für minderjährige Geflüchtete angeboten worden sind. Zumindest wurden da nach der Flut von von den Geflüchteten hier nach Frankfurt war die Stadt in Bedrängung oder hat da händeringend nach Hilfe gesucht. Und im Zuge dessen wurden viele Einrichtungen aufgebaut und erbaut. Und im Zuge dessen jetzt sollen aber viele Fachkräfte gekündigt werden. Da hören wir jetzt mal eine Einführung dazu von dieser Protestaktion, von diesem offenen Brief, der dort vorgelesen worden ist.
Ja, hallo. Ich möchte kurz jetzt den offenen Brief, den wir an Professor Dr. Birkenfeld und an die Vertreterin der demokratischen Fraktionen hier im Frankfurter Stadtparlament gerichtet haben, vorlesen. Im Zuge der anstehenden und bereits vollzogenen Schließungen der Erstnahmeeinrichtungen für unbegleitete minderjährige Geflüchtete protestieren wir gegen ihre Sozialpolitik und fordern sie auf, sich mit der Situation der Kolleginnen, die in diesen Einrichtungen arbeiten, auseinanderzusetzen und Alternativen für eine angemessene Weiterbeschäftigung zu schaffen. Seit Sommer letzten Jahres hat sich die Stadt an die freien Träger gewandt, mit der Bitte, die Kapazitäten für die Unterbringung von unbegleiteten, minderjährigen Geflüchteten um ein Vielfaches auszubauen. Die freien Träger kamen dem nach, indem sie die Platzzahlen in existierenden Einrichtungen erhöhten oder Einrichtungen neu gründeten. Viele dieser Einrichtungen entstanden faktisch über Nacht. Es wurden händeringend Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen und pädagogische Fachkräfte gesucht, um in der Versorgung der Jugendlichen zumindest halbwegs den rechtlichen Standards der Jugendhilfe gerecht zu werden. Sowohl für die Jugendlichen als auch für diejenigen, die sich in dieser Arbeit engagierten, waren die Bedingungen häufig schlecht. Bedingt durch Massenunterbringung in Turnhallen und Hostels mit allen daraus resultierenden negativen Folgen. Die Kolleginnen vor Ort hatten aufgrund der miserablen personellen und räumlichen Ausstattung kaum die Möglichkeit, ihrer eigentlichen Arbeit, der individuellen Unterstützung und Begleitung der Kinder und Jugendlichen, insbesondere bei der Bewältigung traumatischer Fluchterfahrungen, nachzugehen. Die Abwicklung zeitintensiver bürokratischer Formalitäten bei viel zu geringer Personalausstattung ließ ihnen hierfür kaum Zeit. Trotz dieser schwierigen Bedingungen und obwohl die Mehrheit der Kolleginnen befristet eingestellt wurde oder sich in der Probezeit befand, haben diese Kolleginnen und Kollegen in diesen Einrichtungen das Bestmögliche für die Kinder und Jugendlichen unter den beschriebenen Bedingungen herausgeholt. Sie haben die Bedürfnislagen der Kinder und Jugendlichen gesehen und sich dieser angenommen. Sie haben großes Engagement und Verantwortungsbewusstsein gezeigt und trotz hoher Belastung und eng getakteter Dienste noch Überstunden gemacht. Ein Dreivierteljahr später verliert die große Mehrheit dieser Kolleginnen nun ihre Arbeitsplätze. Befristet Eingestellte werden nicht weiter beschäftigt und Kolleginnen in der Probezeit gekündigt. Unbefristet Eingestellte werden hingehalten, zu unmöglichen Konditionen versetzt oder betriebsbedingt gekündigt. Das Betriebsrisiko wird auf die Kolleginnen und Kollegen abgewälzt. Bei mehreren Trägern wird argumentiert, dass einige Kolleginnen keine oder keine ausreichende Fachkraftanerkennung besitzen. Als der Bedarf an pädagogischem Personal riesig war, hat das weder die Verantwortlichen bei den Trägern noch die Zuständigen bei der Stadt interessiert. Die Bereitschaft der betroffenen Kolleginnen und Kollegen, sich in dieses schwierige Aufgabenfeld einzuarbeiten oder befristete Arbeitsverträge anzunehmen, wird jetzt benutzt, um sich ihrer zu entledigen. Das ist skrupellos. Was diese Personalpolitik konkret für die Kolleginnen und Kollegen bedeutet, wollen wir im Folgenden anhand einzelner Träger skizzieren.
Diese Veranstaltung wurde übrigens von dem Frankfurter Netzwerk der sozialen Arbeit veranstaltet. Dort waren auch Beteiligte von der ABG-Kampagne vor Ort, aber auch Verdi, und später haben wir auch gleich noch einen Vortrag von der Betriebsratsvorsitzende. Aber zunächst hat hier noch der Sprecher oder ein Sprecher von dem Frankfurter Netzwerk der sozialen Arbeit nochmal ein paar Beispiele genannt, wie sich das da ausgedrückt hat.
Als erstes Beispiel AWO Perspektiven GmbH. Es wurde den Kolleginnen und Kollegen in der Sport- und Kulturhalle unter Liederbach und der Inobhutnahmegruppe Grünberg innerhalb der Probezeit bereits Ende März gekündigt. Nach der Schließung des AWO-Aufnahmeheims für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Johanna-Kirschner-Zentrum im April wurde den befristeten Kolleginnen mitgeteilt, dass ihre Verträge nicht verlängert werden. Den unbefristeten Angestellten wurde angeboten, zukünftig in einer Einrichtung der AWO in Abhöllerbach oder in einer anderen AWO-Kita zu arbeiten. Abhöllerbach ist ein idyllischer Ort im Odenwald, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar ist. Wer sich in die Kita versetzen lässt, erhält zukünftig weniger Lohn, da nicht das Sozialpädagogen, sondern das Erziehergehalt bezahlt wird. Den Betriebsräten, die den Umgang mit den ca. 60 Kolleginnen dort kritisieren, wird vorgeworfen, die Flüchtlingshilfe der AWO schlecht zu reden. Zweites Beispiel, VAE e.V. GmbH. Den ca. 20 Kolleginnen der Erstnahmeeinrichtung in der Kräftler Straße wurde mitgeteilt, dass diese Einrichtung spätestens Ende Mai geschlossen wird. Vorhandene Vorschläge zur Änderung des Angebots und der Ausrichtung der Einrichtung wurden nicht berücksichtigt. Gegenüber einigen Kolleginnen und Kollegen wird argumentiert, dass ihre Fachkraftanerkennung auf die Einrichtung beschränkt sei und sie daher nicht in anderen Bereichen einsetzbar sei. Den befristet Beschäftigten wurde mitgeteilt, dass ihre Arbeitsverträge nicht verlängert werden. Mehreren Kolleginnen und Kollegen soll jetzt gekündigt werden. Es drängt sich angesichts dieser Vorgehensweise der Eindruck auf, dass nicht offen mit der Situation umgegangen wird und entgegen anderslautender Aussagen die Entscheidung ohne Einbeziehung der Kolleginnen und des Betriebsrats längst getroffen wurde. Die Konsequenz dieses Umgangs sind massive Existenzängste und eine emotionale Achterbahn für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen. In dieser Situation musste weiterhin mit Jugendlichen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, die selbst von Existenzängsten geplagt sind, pädagogisch gearbeitet werden. Beispiel ASB-Lehrerkooperativ. Die Erstaufnahmeeinrichtung im Hotel La Rosa im Gallus wird zum 15.05.2016 geschlossen. Die meisten der ca. 20 Kolleginnen waren projektbezogen befristet eingestellt und verlieren nun mit der Beendigung dieses Projekts ihren Arbeitsplatz. Beispiel Internationales Familienzentrum. Trotz der Bemühungen des Internationalen Familienzentrums, möglichst viele Kolleginnen in dauerhafte Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Geflüchtete zu übernehmen, werden auch hier Arbeitsverträge einzelner Kolleginnen nicht verlängert.
Im nächsten Beitrag oder im nächsten Abschnitt geht der Sprecher von Frankfurter Netz der sozialen Arbeit nochmal auf die Situation der Politik oder wie sich die Politik darüber gegenüber dieser Situation verhält. Da hören wir jetzt auch direkt weiter rein.
So wie das Sozialdezernat sich seit September 2015 nicht in der Lage sah, in den Einrichtungen akzeptable Bedingungen zu schaffen, möchte es jetzt mit dem Verbleib der von Kündigung betroffenen oder bedrohten Kolleginnen nichts zu tun haben. Dass sich soziale Träger auf ein solches Handeln einlassen, ohne vertragliche Sicherheiten zur Refinanzierung zu schaffen, ist natürlich zu kritisieren. Die Hauptverantwortung liegt allerdings bei den politisch Verantwortlichen der Stadt Frankfurt. Die sozialen Träger setzen lediglich die von der Stadt forcierte Politik um. Zahlreiche der unbegleiteten Kinder und Jugendlichen, die im Zuge der Gesetzesverschärfung im November 2015 von Frankfurt aus in die hessische Provinz oder andere Bundesländer verlegt wurden, sind nach Frankfurt zurückgekommen und leben nun mehr oder weniger auf der Straße. Niemand fühlt sich für diese Kinder und Jugendlichen zuständig. Während die ehemaligen Bezugspersonen mit On-Off-Arbeitsverhältnissen zurechtkommen müssen. Denn was wird passieren, fragen wir Sie, Frau Birkenfeld und die anderen politischen Verantwortlichen. Was wird passieren, wenn die Festung Europa im nächsten Sommer wieder bröckelt und es flüchtenden Menschen gelingt, nach Frankfurt zu kommen? Werden Sie sich dann wieder an die freien Träger wenden, mit der Bitte, über Nacht Einrichtungen zu eröffnen? Werden die Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Tagen entlassen werden, dann gefragt, ob sie jenseits arbeitsvertraglicher Regelungen zu Arbeitszeiten und natürlich befristet diese Aufgabe für die Stadt übernehmen wollen? Was von offizieller Seite als Willkommenskultur bezeichnet wird, nennen wir sozialen Ausschluss. Sie als politische Funktionsträger haben eine politische und soziale Verantwortung gegenüber den betroffenen Kolleginnen und Kollegen, den Kindern und Jugendlichen. Wir fordern Sie auf, für die Weiterbeschäftigung aller Kolleginnen, egal ob befristet, unbefristet oder in Probezeit, unter angemessenen Bedingungen zu sorgen. Beschäftigungsalternativen sehen wir insbesondere in den dauerhaften Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Dort können durch eine ausreichende Finanzierung, eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels und einer damit einhergehenden Erhöhung der pädagogischen Standards neue Stellen geschaffen werden. Wir fordern Sie auf, sich beim Frankfurter Jugendamt und beim Hessischen Landesjugendamt dafür einzusetzen, dass alle Kolleginnen und Kollegen als pädagogische Fachkräfte trägerübergreifend anerkannt werden und die Möglichkeit bekommen, sich entsprechend nachzuqualifizieren. Die bestehende Infrastruktur, wir fordern Sie auf, die bestehende Infrastruktur der Einrichtungen zu nutzen für andere notwendige Angebote und Bedarfe. Intensive Unterstützung von geflüchteten Familien und ihren Kindern, Deutschunterricht, Stadtteilsozialarbeit, offene Jugendarbeit, um nur ein paar Punkte zu nennen. Auch dort könnten die Kolleginnen und Kollegen weiter beschäftigt werden. Wir fordern Sie auf, zur Umwandlung ehrenamtlicher Tätigkeiten in feste und refinanzierte Arbeitsverhältnisse. Soweit der offene Brief des Netzwerks der sozialen Arbeit.
Genau, das war gestern und wir hören jetzt aber nochmal einen Beitrag oder einen Beitrag von der Betriebsratsvorsitzenden von verschiedenen Einrichtungen hier in Frankfurt, unter anderem der AWO, die hatte gestern auch nochmal eine Rede gehalten.
Kolleginnen und Kollegen, es fängt an zu regnen, das ist ein bisschen symbolisch für unsere Situation und unsere Gefühlslage im Moment. Ich bin Betriebsratsvorsitzende von mehreren Einrichtungen hier in Frankfurt, von der Arbeiterwohlfahrt, die im Zuge der schrecklichen Politik, Kommunalpolitik geschlossen werden mussten. Bei uns sind 20 Kolleginnen schon gekündigt worden, noch 40 weitere stehen auf unserer Sozialauswahlliste. Der Betriebsrat tut im Moment alles, um zu verhindern, dass die Kolleginnen gekündigt werden. Es hat natürlich mit den Entscheidungen hier in dem Sozialdezernat von Frau Birkenfeld und Co. zu tun, dass es so weit gekommen ist. Alle wissen Bescheid, letztes Jahr kamen die geflüchteten Menschen zu uns aus Chaos, Zerstörung, Verfolgung und Armut. Das Sozialdezernat und die Politik in Frankfurt hat es nicht hingekriegt, ein Steuerungsinstrument zu installieren. um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge so unterbringen zu können, dass damit keine Arbeitsplätze geschaffen und gleich wieder abgeschaffen werden, je nachdem, wie die sogenannte Flüchtlingswelle gerade ankommt. Wir halten das wirklich für ein politisches Desaster und ein politisches Versagen. Das darf nicht mehr vorkommen. Wir fürchten, dass jetzt die Geflüchteten ja andere Wege finden, bald wieder hier an die Tür klopfen und man dann wieder hektisch irgendwelche Entscheidungen treffen wird, Hallen aufmacht, wo man unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unterbringen wird, ganz hektisch alle möglichen Arbeitsverträge abschließt, befristet, unbefristet, völlig egal, Hauptsache man hat jemanden, der das macht, und hinterher kriegen die Kolleginnen in den Hintern getreten, wir brauchen euch jetzt nicht mehr. Das ist nicht auszuhalten. Es ist wirklich ein Desaster und eine Katastrophe. Ich bin seit vielen Jahren Betriebsratsvorsitzende. Ich habe in den vielen Jahren, wo ich dieses Amt habe, solche Situationen überhaupt noch nicht erlebt. Und ich muss euch sagen, es geht mir wirklich sehr nahe. Auf der einen Seite meine Kolleginnen und Kollegen, die sich fühlen, als würden sie zerstört werden. Sie kamen extra in die Flüchtlingsarbeit. Sie haben sich ganz bewusst entschieden, mit Flüchtlingen, unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu arbeiten. Haben andere Jobs aufgegeben, haben unbefristete Arbeitsverträge teilweise aufgegeben, um zu uns zur AWO zu kommen und dort ihr Engagement für Geflüchtete zu zeigen. Am Ende stehen sie vor Arbeitslosigkeit. Unser Arbeitgeber ist sogar noch nicht mal bereit gewesen, zu Beginn einen Interessensausgleich zu machen, sodass sie noch mal eine Abfindung oder Ähnliches bekommen. Wir sind im Moment noch in Verhandlungen, geht aber alles nur über Rechtsanwälte, was auch wieder Kosten verursacht. Also, ich bin entsetzt über das, was hier in Frankfurt passiert. Ich bin entsetzt, was die Träger machen. Die Stadt Frankfurt schafft es tatsächlich, die Träger gegeneinander auszuspielen. Es werden Ausschreibungen gemacht. Der billigste Anbieter kriegt den Zuschlag. Natürlich hat das auch Auswirkungen auf die Personalkosten und die Arbeitssituation. Das darf nicht mehr sein. Es darf nicht sein, dass in der Sozialpolitik es zugeht wie im kapitalistischen Markt. Der billigste kriegt den Zuschlag und am Ende werden doch alle gekündigt. Liebe Leute, liebe Kolleginnen, liebe Solidarisierenden, bitte kämpft mit uns dafür, dass das nicht mehr vorkommt und setzt euch in euren Gremien, überall, wo ihr politisch aktiv seid, dafür ein, dass hier ein Strich gezogen wird und ganz deutlich gesagt wird, nein, nicht mehr mit uns, so geht es nicht. Danke.
Ja, das war die Protestaktion gestern vor dem Frankfurter Sozialdezernat in der Berliner Straße 33/35.
Ja, und Andi, das ist ja auch ein ziemlicher Hammer, was wir da hören. Also nicht nur, dass im letzten Jahr dann ad hoc Kapazitäten aufgebaut werden für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und ja auch andere Flüchtlinge, weil man so tut, als ob das aus dem heiteren Himmel plötzlich jetzt diese Leute hier vor der Tür stehen würden in der Krise, die eigentlich seit vielen, vielen Jahren, seit 10 Jahren, seit 15 Jahren, eigentlich seit ganz langer Zeit stattfinden wird. Und auch der Krieg in Syrien ging ja zu dem Zeitpunkt schon 5 Jahre. Also diese ad hoc Organisierung von sozialen Einrichtungen für diese Leute war eben keine, nichts, worauf man nicht hätte vorbereitet sein können. Das war die Situation im letzten Jahr. Und diese Leute jetzt rauszuschmeißen, obwohl man eigentlich weiß, die Flüchtlinge sind nicht weg, der Krieg in Syrien und auch an anderen Orten geht ja weiter. Die Leute sind nur in anderen Lagern, nämlich in der Türkei ja vor allem oder im Libanon oder eben auch in Griechenland, stecken da fest, kommen hier nicht mehr durch. Das ist ja eigentlich ein ziemlicher Hammer, dass man da diese Kapazitäten wieder abbaut, wieder zurücknimmt und nicht erhält und die Leute die soziale Unterstützung ihnen gewährleistet und zur Verfügung stellt, die einfach gebraucht wird.
Ja, und das Problem mit den, oder ich will jetzt nicht sagen das Problem, aber diese Flüchtlingsstrom, den gibt es ja nicht seit ein paar Monaten, sondern den gibt es ja schon ewig und dieses Problem hat sich ja auch in der Tat irgendwo auch angebahnt, wenn man so will.
Ja, ganz genau. Und wer behauptet, dass das im letzten Jahr plötzlich erst aufgetreten wäre, der hat halt ja die Augen verschlossen vor einer Entwicklung, die einfach seit vielen Jahren, und ich bin da jetzt jung zu, aber man kann sicherlich sagen, eigentlich seit 20 Jahren eigentlich stattfindet. Und ja, genau. Und das eigentlich hätte man da seit langer, langer Zeit eigentlich sich darum kümmern müssen und das auch absehen können, vor allem eben in Bezug auf Syrien mindestens. Naja, aber das vielleicht jetzt dazu hier. Hier von unseren Gedanken, die wir uns gemacht haben, während wir zugehört haben und diese Berichte hörten, diese Beiträge von der von dieser Protestaktion vorm Sozialdezernat gestern in Frankfurt. Aber es war ja noch eine Menge mehr los in Frankfurt gestern.
Genau, es waren übrigens waren da vor dem Planungsdezernat ca. 40 Personen, nur noch mal so als Hinweis.
Als Größenordnungseinschätzung,
ja.
Und wie viele haben vor der AWG-Zentrale protestiert?
Vor der AWG-Zentrale war es in der Tat auch eine sehr, sehr gute Stimmung. Also vor der AWG-Zentrale gab es eine Protestaktion. Und zwar hatte ich jetzt schon zu Beginn der Sendung gesagt, dass dort MieterInnen protestiert hatten bezüglich ihrer Mieterhöhung. Und dort gibt es in Ginnheim eine Siedlung, die auch von der AWG betrieben wird und dort aus der Sozialbindung rausfallen soll. Die Protestgebung, Kundgebung gab es gestern um 17 Uhr direkt vor der AWG-Zentrale. Und
kannst du sagen, um welche Wohnsiedlung es sich da handelt?
Das wird in einem Beitrag gesagt. Ich habe es in der Tat auch, muss ich sagen, vergessen. Mhm. Aber da gibt es, also bitte in einem Beitrag gleich gesagt, da gibt es so eine Einführung. Die werden wir jetzt einfach mal direkt einspielen.
Wir haben uns hier versammelt als betroffene Mieterinnen und Mieter aus den ehemaligen Housing-Siedlungen in Ginnheim, weil wir Herrn Juncker und der ABG einen offenen Brief überreichen wollten. Wie viele sind besorgt und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es gibt ganz verschiedene Informationen. Ich lese jetzt den offenen Brief von uns vor. Es geht um die Beendigung der öffentlichen Forderung unserer Wohnungen und die daraus folgenden Mieterhöhungen. Sehr geehrter Herr Juncker, mit Ihren Briefen zur Beendigung der öffentlichen Förderung und daraus folgenden Mieterhöhungen haben Sie für Zorn, Verunsicherung und Angst bei den betroffenen Mieterinnen und Mietern und ihren Familien und Angehörigen gesorgt. Wir verlangen die sofortige Rücknahme dieser Mieterhöhungen und die unbefristete Sozialbindung für alle Wohnungen in den Siedlungen der ehemaligen Housings in Ginnheim und die Fortsetzung der Preisbindung für die zurzeit hier wohnenden Mieterinnen und Mieter. Herrn Juncker jetzt anders zustellen und hoffen, auch bald eine Antwort zu bekommen von ihm und auch von den Stadtverantwortlichen in der Politik, die ja auch da entscheidende Dinge zu entscheiden haben.
Übrigens sind wir hier immer noch beim ABS-Magazin, was für Arbeit, Bildung und Soziales steht. Und wir sind hier immer noch bei dem Vortrag zu der Protestaktion vor der ABG-Zentrale. Und wir hören jetzt nochmal weitere Details, wie die Situation in Ginnheim ist. Da hat noch jemand, einen Bewohner vor Ort, ein Bewohner, der in dieser Siedlung wohnt, nochmal gesprochen.
Eingezogen sind, waren die Wohnungen im desolaten Zustand. Das heißt also, es ist nichts Neues. Das andere ist, dass wir auch schon nicht seit Monaten, wie Sie eben gesagt haben, eigentlich schon seit Jahren der Thematik hinterher rennen, eben zu wissen, was passiert. Denn wir haben alle Familien und wollen auch eine planbare Zukunft haben. Und die haben wir nicht, wenn wir nicht wissen, was die ABG mit unserer Siedlung vorhat. Wenn dem so ist, wie hier teilweise angedacht wird und öffentlich wurde, auch schon im Jahre 2009, 2011, dass da eine Nachverdichtung stattfinden muss, dann führt es eben dazu, dass diese Wohnungen eben verlassen werden müssen und wir eben aus unserem Stadtteil wegziehen müssen. aber die ABG stellt sich ja nicht ihrer, den Fragen der Mieter und das auch, ich wiederhole es nochmal, schon seit Jahren. Es gab auch schon mal Ortsberatssitzungen, gerade wegen dieser Nachverdichtung, wo niemals genau gesagt wurde, um was es letztendlich geht. Also wenn die damit hinterm Berg halten, wenn jemand etwas nicht sagen möchte und etwas geheim hält, dann erinnert es sehr an, sagen wir mal, an Handelsabkommen, das gerade jetzt durch die Gazetten geht. Wenn man etwas nicht preisgeben will, dann muss es schon so sein, dass es eben extrem wird für die hier lebenden Mieter. Und ich sage nochmal, wir leben hier schon seit 20 Jahren und schon beim Einzug der Wohnungen waren die Wohnungen in einem sehr, sehr desolaten Zustand. Und die meisten, die in diese Wohnungen eingezogen sind, haben die Wohnung von ihrem Geld, nicht das Geld der ABG, von innen her renoviert und teilweise restauriert. Decken gemacht, Wände verputzt, etc. und so weiter. Also einen riesen Aufwand reingelegt, um die Wohnungen instand zu setzen. Das war nicht die ABG, die die Wohnungen saniert hat, sondern mehrheitlich die Mieter selbst. Was die ABG betreibt, ist letztendlich nur eine, sie malen das Haus an und damit hat sie es. Das heißt, es kommt einfach eine Farbe auf die Wand und damit denken sie, ihre Aufgabe erfüllt zu haben. Die Fenster sind undicht, die Hausgänge sehen aus wie Hund. Also, ich sag mal, es ist nicht sehr schön, was dort geschieht. Und jetzt vor kurzem haben sie uns lediglich neue Farbe an die Wände gemacht in dem Hauseingängen. Und wenn man die Treppe runtergeht, den Kellergang runtergeht, dann rechts und links etwa 10 cm weiße Farbe an die Kellerwand gemalt, dass man denkt, dass der Keller komplett gestrichen wurde. Also total Verarsche ist das, was da stattfindet. Der Fußbodenbelag, der im Haus Voreingang ist, der in dem kleinen Vorraum ist, der ist schon seit Jahren unsachgemäß und unfachgemäß dort montiert worden. Und in den Wintermonaten oder speziell in den feuchten Monaten stinkt es dort moderisch. Das haben wir schon der ABG schon vor etwa 8 Jahren angemahnt. Bis heute ist nichts geschehen. Die Fassaden, die vor etlichen Jahren, ich glaube 98, dort zur Sanierung oder besser zur Wärmedämmung aufgebracht wurden, die haben Löcher durch Spechte, die dort in diesen Styropor ihre Löcher reinmachen, eben, sie sind einfach da. Das heißt also, diese Isolierung ist nicht mehr intakt. Außerdem vermutlich auch feuergefährdet. Außerdem wahrscheinlich auch besteht die Möglichkeit, dass das Haus von der Außenfassade her schimmeln kann, weil Wasser eindringen kann. Also erhebliche Mängel, die eigentlich zur Instandsetzung einer derartigen Wohnanlage dazugehören, werden hier nicht eingehalten. Und die Gartenanlage, die wird teilweise mit billigsten Arbeitskräften gemacht und es hat wenig mit Gartenarbeit zu tun, sondern es sieht eher aus, als ob sich da einer versucht, etwas im Garten zu machen. Teilweise sieht es aus wie auf einer Kuhhalde.
Okay. Genau, dort vor Ort waren ja circa so 80 MieterInnen. Das Besondere eigentlich fand ich dort an dieser Protestkundgebung, dass dort ganz viele MieterInnen vor Ort waren, die selber wirklich aus dieser Wohnheimsiedlung dort wohnen und die auch das erste Mal überhaupt auf einer Demo waren oder auf einer Kundgebung in dieser Art. Ja. Und das fand ich so das Besondere. Und dann im Anschluss nach diesen Protestaktionen habe ich mich dann nochmal mit einer Bewohnerin unterhalten, die sich da nochmal sehr anderweitig auch ausgedrückt hat. Ja. Normalerweise spricht man ja, wenn man ein Interview führt, ja mit professionelleren Leuten, die schon auch redegewandter sind. Und das fand ich ein bisschen sehr schön, auch dass sie da einfach persönlich davon berichtet hat.
Wir haben heute den 10.05. und befinden uns in Frankfurt vor der ABG-Zentrale in der Nidderstraße 107. Hier haben sich einige Mieterinnen eingefunden, um gegen die Mietpreiserhöhung der ABG Holding GmbH zu protestieren und aber auch gegen die schlechten Verhältnisse innerhalb dieser Wohnsiedlung in Ginnheim. Ich habe jetzt hier die Manuela hier vor mir stehen. Die ist dort direkt betroffen. Besser gesagt, sie ist dort eine Mieterin, die dort in dieser Wohnsiedlung in Ginnheim wohnt. Erzähl doch mal vielleicht erstmal, wie kam es überhaupt dazu oder wie war die Situation, als ihr die Mieterhöhung bekommen habt und wie seid ihr jetzt damit umgegangen?
Die Situation war so, wir haben einen Brief bekommen, in dem stand, wir sind jetzt keine sozial gebundenen Mieter mehr, sondern die Wohnungen sind jetzt frei finanziert, fertig. Und so kurze Briefe, die machen, das ist doch schon sehr verdächtig, wenn nichts dabei steht. Und da haben wir uns gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Also gingen Anrufe bei der ABG ein, was das denn nun heißt. Da hieß es, es ist rein informativ und es hat überhaupt keine Bedeutung. Eine Woche später haben wir einen Zettel gekriegt, eine Mieterhöhung von 32 € für meine Wohnung. So, ist ein bisschen viel, für das, dass nichts passieren soll. So, und wenn dieses Ding jetzt anläuft, dann läuft es ins Unermessliche, dass ich dann für eine kleine Wohnung, in der nichts ausgetauscht wird, sondern nur repariert, was der Handwerker mir erklärt hat, nachdem mein Fenster undicht war. Es wird nichts repariert, das machen die hier nicht mehr. Fand ich auch schon sehr verdächtig. Nicht mehr? Wieso? Ich wohne doch hier. Hier wird nur ausgebessert oder eben repariert. Aber ausgetauscht wird hier nichts mehr. Also der hatte schon irgendwelche Informationen, die unser eins eben nicht hatte. Man hat natürlich Angst. Man wohnt da jetzt ewige Zeit. Und die Kinder wurden dort groß, es haben sich Freundschaften fürs Leben entwickelt. Und jetzt sollen wieder einfach anscheinend rausgeegelt werden, indem die Mieten so angezogen werden. Und das passt mir natürlich nicht. Also ich fühle mich in meiner Wohnung unheimlich wohl. Ja, und dann sind die Fenster halt eben undicht. Mein Gott, dann lebe ich halt damit. Aber ich möchte nicht noch 32 € mehr bezahlen für das, dass eben der Wind durch die Fenster weht.
Das Besondere ja an dieser Siedlung ist, die Wohnung ja jetzt wohl aus der Mietpreisbindung rausfallen. Ja,
genau, das ist das Problem. Das heißt, wir haben natürlich alle Angst, dass die Preise steigen und steigen und wir uns diese Wohnung nicht mehr leisten können. Das ist unser Problem. Und deswegen sind wir hier und wollen halt gehört werden.
Und mit der ABG lässt sich so anscheinend, so wie es das jetzt anhört, eher weniger reden. Also ihr habt auch versucht, natürlich wahrscheinlich mit der ABG in Kontakt zu treten und mit denen auch einen Dialog zu führen.
Ja, da kam ja die dann die Aussage, wir sollen uns alle keine Gedanken machen und es ist nur eine Information, dass es keine Sozialbindung mehr gibt, sondern dass das jetzt frei finanzierte Wohnungen sind. Aber eine Woche später 32 € mehr, also stimmt das nicht so ganz, was uns da so erzählt wurde.
Das heißt, natürlich befürchtet ihr dann auch für die Zukunft, dass dann noch weiter Mieterhöhungen kommen?
Natürlich, das ist ja dann auch möglich, habe ich mir sagen lassen. Also 10% sind wohl in Ordnung, das darf man, ist ja auch in Ordnung. Aber das Problem ist, sobald was renoviert wird, darf man dann weiterhin die Mieten erhöhen. Das bedeutet, da wird das Gelände ausgetauscht und dann gibt es wieder 30 € mehr. Also ich weiß nicht, wohin das... Es gibt keine Information, wir werden nicht aufgeklärt. Keiner sagt uns, was hier passiert. Was ist denn, wie geht's denn nur weiter? Und man würde ja gerne planen. Und ich würde gerne wissen, wo ich in 2 Jahren wohne. Oder wie viel Miete ich bezahlen muss. Das würde ich halt gerne wissen.
Gab es denn schon bei euch Renovierungen, die stattgefunden haben, die vielleicht auch vorher nicht angekündigt worden sind oder in dergleichen?
Nein. Seit 20 Jahren nichts.
Seit 20 Jahren gab es keine Renovierungen oder
ach
irgendwelche...
Ach so, das Treppenhaus wurde gestrichen. Aber sehr laienhaft. Also da hätten wir, wenn wir die Kinder im Haus zusammengetrommelt hätten, hätten wir es besser gemacht. Ja, und den halben Keller. Doch, den halben Keller.
Ja. Wir können auch Bilder machen, und senden das. Das ist gar kein Problem. Dann kann jeder sehen, was wir hier meinen.
Dann bedanke ich mich, Manuela, und auch die andere Passante, die jetzt gerade noch, die Bewohnerin, die hier gerade noch mit zugestiegen ist, für dieses Gespräch.
Gerne, danke.
Ja, genau. Und nochmal kurz den Mietpreiserhöhungen. Also die lagen jetzt nicht wie jetzt bei dieser einen Bewohnerin bei 32 €, glaube ich, waren das, sondern das war ist sehr unterschiedlich. Die Mietpreiserhöhung gab es so ab zwischen 30 und 40 bis teilweise 45 € waren da die Mietpreiserhöhungen. Ja, das war die Veranstaltung gestern. Und wir sind hier immer noch beim ABS-Magazin.
Genau, dem anspruchsvollen Journal für Politik und wir hören jetzt endlich mal Musik, würde ich sagen.
Ja, und jetzt kommen wir zur Rubrik Telekolleg.
Ich bin hier in der Zelle im ehemaligen Polizeigefängnis Klapperfeld in der Nähe der Konstabler Wache, also ehemaliges Gefängnis, das von der Initiative Fête Fort Rejeux bespielt wird. Und hier finden eine Menge Vorträge, Veranstaltungen, aber auch Partys mitunter auch statt. Jetzt gerade komme ich von einer Veranstaltung, die organisiert worden ist von der Antifa Kritik um Klassenkampf. Und ich bin hier in dieser Zelle eben im Gefängnis mit Emanuel. Manchmal hören wir so ein paar Tauben, die gurren vorm Fenster und es halt auch ein bisschen. Und draußen geht es so einen Kneipenabend ab mit den Leuten, die bei der Veranstaltung waren. Die Veranstaltung hieß Nothing in Common, warum es tatsächlich ein emanzipatorisches Potenzial in der Arbeiterinnenklasse gibt, mit Thorsten Wevernitz. Ihr habt die veranstaltet, Emanuel, von der Antifa-Kritik und Klassenkampf. Und dieser Vortrag war auch ein bisschen eine Buchvorstellung von dem Thorsten und die stand in einer längeren Vortragsreihe, die ihr organisiert. Die nächsten Veranstaltungen, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber. Aber die Vortragsreihe ist überschrieben mit Klasse, Macht, Kampf. Also drei ganz große Begriffe. Klasse, Macht, Kampf. Die sind zentral für euch. Warum? Was verbindet die Begriffe?
Also um das zu verstehen, würde ich ganz kurz sagen, das ist ja dass die Gruppe Antifa Kritik von Klassenkampf entstanden ist aus der Campus Antifa und dass es da einen politischen Orientierungswechsel gab von einer antifaschistischen Arbeit, also klassisch, hin zu einer klassenkämpferischen Arbeit. Dieser Wechsel hat ungefähr vor 2 Jahren stattgefunden, hat dann in der Umbenennung niedergeschlagen, Antifa Kritik und Klassenkampf und in der Herausgabe eines Strategiepapiers, wo eine zeitgemäße klassenkämpferische Perspektive aufgemacht wurde. Gut, das ist der Kontext erstmal, das heißt, wir beschäftigen uns jetzt gerade sehr viel mit, was kann Klassenkampf heute heißen, was kann Klassenkampf in einem emanzipatorischen Sinne heißen, das heißt, wir grenzen uns ganz stark ab von eben dem Marxismus und diesen ganzen Konzepten von eben Methoden wie Arbeiter hoch und die Intellektuellen müssen den Arbeiten ins Bewusstsein bringen und diese ganzen Sachen. In der Reihe Klasse macht Kampf, die geht jetzt seit ein paar Monaten, seit dem letzten Jahr, gehen wir verschiedene Stationen aus der Geschichte durch, aus der Geschichte und aber auch von heutigen Klassenkämpfen. Das Ziel ist, Erkenntnis darüber zu gewinnen, in welcher Tradition wir stehen, von Klassenkampf und es geht dabei uns immer um sozusagen eigentlich so die linke Tradition der Arbeiterbewegung, die dissidente Tradition der Arbeiterbewegung und eben nicht die leninistische, quasi die große des Traditionsmarxismus, die dann im Staatssozialismus, Kapitalismus aufgegangen ist und so. Genau, und dann geht es auch um heutige Klassenkämpfe, wo die geführt werden und wir wollen eine Praxis, wir wollen eine klassenkämpferische Praxis, wir wollen Betriebsarbeit machen, wir wollen versuchen, eine Plattform zu sein für Organisierungen von Arbeiterinnen und Arbeitern heute. Und deswegen versuchen wir uns darüber, über diese Reihe Wissen anzueignen. Und um jetzt auf die Frage zu antworten, Klasse macht Kampf. Natürlich Klasse und Kampf ist klar, darum geht's. Aber es geht eben auch um die Begriffe der Klasse, was ist es überhaupt, wie ist es zusammengesetzt? Es geht darum, dass in der Klasse eine bestimmte Macht ist, nämlich halt mehr oder weniger die zentrale Macht ist mehr oder weniger der Streik. Die Klasse hat die Macht, den ganzen Betrieb in Land zu legen und das ist das fundamentalste Mittel der Klasse des Proletariats. Wenn die Maschinen quasi stoppen oder wenn die Krankenhäuser keine Kranken mehr pflegen, dann muss die Politik einschränken. Das geht gar nicht anders. Und Kampf ist quasi dann die Aktion, die das Ganze möglich macht.
Bevor wir dann gleich nochmal reinhören, was der Thorsten zur Klasse sagt, beziehungsweise wie er die bestimmt in einem kurzen Ausschnitt aus dem Vortrag, der vorhin gelaufen ist, erzähl doch nochmal, welche weiteren Veranstaltungen jetzt noch geplant sind. Also was kann man sich noch in Zukunft anhören von der Antifa-Kritik und Klassenkampf und der Veranstaltungsreihe Klasse macht Kampf?
Fix ist im Augenblick nur der nächste Monat. Ich möchte sagen, wir haben jeden zweiten Dienstag im Monat im Klapperfeld diese Veranstaltung aus der Reihe Klasse macht Kampf, also wo ihr gerne willkommen seid. wo ihr gerne mit uns dann diskutieren könnt und danach, also gibt es Bier und so einen Barabend, klar? Also jeder zweite Dienstag 19:30 im Klapperfeld. Im nächsten Monat ist eine, finde ich, sehr spannende Veranstaltung über den revolutionären Kampf. Das ist eigentlich die wichtigste Sponti-Organisation der 70er Jahre gewesen. Und es wird um die konzeptuellen Grundlagen des revolutionären Kampf gehen. Und zwar der revolutionäre Kampf steht eigentlich dafür, Betriebsinterventionen gemacht zu haben und in Frankfurt vor allem bei Opel Rüsselsheim. Wie haben Sie das damals gemacht? Vor welchem Hintergrund haben Sie agiert? Welche Erfolge hatten Sie? Welche Fehler haben Sie gemacht? Was können wir davon für unsere Organisierungsarbeit heute lernen, für unseren Klassenkampf heute lernen?
Also da geht es auch um ein Stück Stadtgeschichte und um ein Stück politischer Klassenkampfgeschichte vielleicht. Wo kann man sich informieren? Wo kann man in euer Strategiepapier, der kommende Aufprall, ein hochtrabender Name, wo kann man da reinlesen? Wo kann man sich informieren darüber?
Ja, es gibt natürlich die Webseite. Die heißt, ich buchstabiere jetzt zweimal, akkffm.blogsport.de. Also nochmal zum Merken und Mitschreiben, akkffm.blogsport.de. Und ihr könnt auch die Veranstaltungsreihe auf unserer Facebook-Seite Klasse macht Kampf finden und dann kann man die eben liken und die Mitteilungen oder die Ankündigungen sharen auf Facebook.
In Ordnung, gut, dann hören wir wie versprochen jetzt nochmal rein in den Vortrag, der gerade gelaufen ist. Zu den zukünftigen Vorträgen seid ihr eingeladen und dann hören wir uns bestimmt wieder. Ciao, danke Emanuel.
Der letzte Punkt, den ich gerade genannt habe, nämlich, dass wir eben eine globale Arbeitsteilung haben mit eben sehr verschiedenen Arbeitsbedingungen, weist eben schon darauf hin, dass es Differenzen gibt. Der Titel des Buches, The Nothing in Common, und das bezieht sich ursprünglich eigentlich auf die Parole der Industrial Workers of the World. The working class and the only class have nothing in common. Die arbeitende Klasse und die besitzende Klasse haben nichts gemeinsam. Und erst bei der Arbeit ein Buch habe ich mir gedacht, das heißt vielleicht auch was anderes. Nämlich die Frage, haben denn die Arbeitenden überhaupt etwas gemeinsam? Und ich wollte zeigen, dass das nur unter bestimmten Bedingungen stimmt. Nämlich eben, wie gesagt, nur wenn man diesen marxischen Klassenbegriff voraussetzt und sagt, also einen ökonomisch-sozialen Klassenbegriff hat und nicht einen kulturellen oder habituellen, wie ihn zum Beispiel Pierre Bourdieu vertritt. Natürlich kann man theoretisch mit diesen Habitusmodellen arbeiten, aber ich nenne das persönlich ungern Klasse. Ich würde sagen, da kann man von Milieus sprechen, da kann man von Schichten sprechen. Das hat aber nichts mit der Frage Systemüberwindung, Überwindung des Kapitalismus zu tun, meines Erachtens. Ich versuche also mit dem Begriff, also mit Nothing in Common, versuche ich erstmal zu sagen, so einerseits die Arbeitende und die herrschende Klasse haben nichts gemeinsam unter dieser Grundvoraussetzung, wenn man das so sieht. Und ganz viel haben aber auch die Arbeitenden untereinander nicht gemeinsam. Wie können sie trotzdem zusammenkommen? Ich versuche das im Wesentlichen mit Rückgriff auf den Poststrukturalismus und nämlich auf die Differenz mit Ä, das ist Jacques Derridas Differenz mit A statt mit E zu machen. Man könnte auch, da wir in Frankfurt sind, mit Adorno argumentieren und von dem Nicht-Identischen sprechen. Das heißt, es gibt zahlreiche Identitäten, die quer zur Klassenidentität laufen und die dann irgendwie damit auf einen Nenner bringen müsste. Geschlecht, Ethnizität, Milieu, politische Einstellung, Kultur und so weiter. Das ist alles nichts Neues. Das Problem ist nur, dass es immer als parallel nebeneinander aufgezählt wurde. Und sozusagen wir entweder Klasse oder Geschlecht thematisieren, entweder Klasse oder Rassismus thematisieren. Ein zweiter Punkt. Jetzt bin ich ganz gespannt, wem von euch sagt denn das Papier 3:1 von Klaus Fiemann und anderen noch was? Das war, als ich angefangen habe, Anfang meines Studiums Politik zu machen, das A und O linker Debatte. 3:1 ist halt 3, Klasse, Geschlecht, Rassismus gegen 1, Hauptwiderspruchsdenken. Das Problem an diesem Ansatz, der natürlich entstanden ist aus den Diskussionen vorher und der Frage, ist das ein Hauptwiderspruch oder nicht, ist meines Erachtens, dass hier nur noch in der Kategorie der Unterdrückung gedacht wird. Das heißt, dieser Punkt Potenzial, Arbeitermacht, kommt einfach nicht mehr vor, sondern wir haben nur noch das unterdrückte Geschlecht, die unterdrückten in Anführungsstrichen Ethnien, die unterdrückten Arbeiter und Arbeiterinnen. Dann ist das natürlich gleich. in der Frage, so, wo gibt es denn Möglichkeiten, was zu verändern? Und ich habe vorher schon gesagt, das sind nicht nur die arbeitenden Arbeiterinnen. Das ist also, wenn Frauen als Frauen streiken, es gibt schöne Beispiele auf Reproduktionsstreiks oder eben die von den italienischen feministischen Operistinnen gestartete Debatte Lohn für Hausarbeit in den 1970er Jahren, die sagen, ich kann ja auch mal die reproduktive Arbeit ganz entziehen und erst dann hätten wir einen Generalstreik, vorher gab es sowas nicht, dann mache ich das ja auch aus einer Klassenposition heraus. Von daher ist dieses Gegeneinander meines Erachtens gar nicht mehr drin, sondern was Klaus Fiehmann und andere im Papier eben machen, ist, dass sie sich nur noch auf das beziehen, was ich vorhin das Notwendigkeitskriterium gemacht habe. Die Leute werden unterdrückt, darum müssen sie sich wehren, darum haben sie ein revolutionäres Potenzial. Wie gesagt, diese Verhältnisse widersprechen sich meines Erachtens gar nicht, weil das grundsätzlich verschiedene Kategorien sind. Wer von der Klasse spricht, muss immer von einer Vielfalt von Menschen ausgehen und deswegen diese Unterdrückungsverhältnisse natürlich immer mitdenken. Kleiner Rückschritt nochmal, ich habe schon von diesen Klassismusdiskussionen gesprochen, deswegen halte ich eben diese Klassismusdebatte auch für einen Rückschritt, weil sie eben von Klasse auch nur noch als Unterdrückung spricht und entsprechend die Klassensubjekte nur noch zu Opfern macht, die sich, und man appelliert letztlich ja eigentlich an den Staat, diese Diskriminierung irgendwie aufzuheben. Das Selbstbefreiungspotenzial, das wir mal gerade benannt haben, mit ist dann die Befreiung der Arbeiterklasse oder Arbeiterinnenklasse, nur die Sache der Arbeiterinnen sein, fehlt da komplett. Kurze weitere Differenzen, also wir haben jetzt das Typische, was man immer in der Diskussion hat, mal benannt, Geschlecht, Rassismus und Ähnliches. Es gibt natürlich auch die rein tatsächlich sozioökonomischen Differenzen. Die sind wahrscheinlich sogar die relevantesten. Es gibt schlicht, also ein guter Lohn macht noch keinen Kapitalisten. Ja, es gibt auch relativ reiche Proletarier. Sozusagen, andererseits gibt es das Problem der Prekarität, nicht nur im finanziellen Sinne, sondern im Sinne von Unsicherheit ganz allgemein, das sehr verschieden ist. Also da schon, jetzt nur mal für ein deutsches Verhältnis, extrem verschiedene Bedingungen. Ich habe jetzt sehr viel Redezeit und Papier darauf verschwendet, also Papier hier, dass sozusagen in dem Papier der kommende Aufprall ist das sehr schön kurz und knackig benannt. Ich zitiere da mal, Klassenbewusstsein will nicht auf ein dumpfes Wir-Gefühl jener hinaus, die sich in derselben Position befinden, soll die Subjekte nicht homogenisieren, sondern meint die Einsicht, dass ihre unterschiedlichen Positionen und die damit einhergehenden je speziellen Gründe zu kämpfen, einen gemeinsam geteilten Problemzusammenhang entspringen. Mein ursprünglicher Münsteraner-Politzusammenhang hat das mal schön auf den Punkt gebracht mit der Parole Heterogenität aushalten.
Ja, Heterogenität aushalten. Das war Thorsten Bevernitz, der sein Buch vorgestellt hat, Nothing in Common, und dazu einem Begriff der Klasse spricht und wie unterschieden die eigentlich in sich ist. Das war gestern bei einer Veranstaltung der Antifa-Kritik und Klassenkampf im Klapperfeld. Ich hoffe, ihr konntet das alles verstehen. Ich entschuldige die Tonqualität des ersten Interviews zu dem Sinn und den Gedanken zu dieser Vortragsreihe Klasse macht Kampf. Und ja, und wir gehen jetzt hier auch schon auf die Zielgeraden dieser Sendung, die vollgepackt war mit Aktionen in Frankfurt, vor allem gestern eben. Wir haben viel gehört über die AWG, über Proteste vor dem Sozialdezernat für Unterstützerinnen in der Flüchtlingsarbeit, die da ihre Stellen verloren haben. Also ganz schön viel los. Und wie geht's weiter, Andi?
Wie geht's weiter? Das ist die Frage. Nächste Woche natürlich haben wir wie jeden Mittwoch um 16 Uhr hier auf Radio X wieder eine Sendung.
Und du bist wieder mit dabei.
Und ich bin wieder mit dabei. In der Tat mache ich jetzt den Hattrick sozusagen nächste Woche, wie man im Fußball sagen würde. Ja, der Torben, ein neuer, neues Mitglied in unserer Redaktion, wird nächste Woche mit mir die Sendung beschreiten. Und wir werden mal so ein bisschen, das war schon länger geplant, mal über Marburg sprechen. Was passiert denn eigentlich in Marburg? Und zwar gibt es dort Burschenschaften. Das, ich glaube, das jeder schon gehört hat. Das sind Personen. Vielleicht magst du das kurz erklären.
Personen, die sich in Gruppen zusammenfinden, um ihr Studium besser zu regeln. Das ist meistens in so einem lebenslangen Prinzip geregelt, dass man da also auch nach dem Studium noch die Leute, die dann studieren, auch wenn man schon älter ist, weiterhin unterstützt. Und oft sind diese Strukturen ausschließend gegenüber Frauen, gegenüber Leuten, die nicht aus Deutschland sind. Also da gibt es so verschiedene Kritiken daran, wer daran teilnehmen darf, wer da in diesen solidarischen, für einige Leute solidarischen Strukturen mitmachen darf. Und da erwarte ich oder ich denke, dass ihr da nächste Woche einige Kritikpunkte nennen werdet und was da auch in Marburg, die ja so eine alte Universitätsstadt ist, sondern eben auch mit vielen alten Strukturen, was Burschenschaften anbelangt, was da geht, um das zu kritisieren.
Zum Beispiel, das ist das eine Thema, aber in Marburg geht es noch mehr. Und zwar ist dort Pohl, die Familie Pohl, die die Vermögensversicherung, Lebensvermögensversicherung dort ihre Zentrale auch hat. Und Pohl hat dort ganz viel Einfluss, zum einen auch auf die Politik, aber auch auf das Stadtbild von Marburg. Und da wollen wir auch so ein bisschen drauf eingehen. Und ja, da werden wir einfach mal schauen, was sich einfach nächste Woche ergibt.
Also morgen geht's nächste Woche geht's im Magazin für Arbeitsbildung und Soziales nach Marburg, da schauen wir hin. Und jetzt geht's hier bei Radio X weiter auf die mentale Landkarte.
Auf die mentale Landkarte, Mental Maps mit Virusmusik. Und wir bedanken uns bei euch, dass ihr hier so zahlreich zugehört habt. Und danke dir, es war sehr schön, mal mit dir, Eta Sibeli, mal eine Radiosendung zu machen.
Ja, ich danke dir auch, Andi. Dann bis zum nächsten Mal. Und
zum nächsten Mal.
Ciao.